Jokerman, auch das natürlich Bob Dylan an diesem Radio Day, der sich ausschließlich dem großen Meister widmet. Jokerman aus dem Jahr 1983 aus dem Album Infidels. Es gibt ja wenige Musikerinnen, die derart treue Fans haben wie Bob Dylan, und damit meine ich nicht klassisches Fantum, sondern tiefste Verehrung vor einem Gesamtwerk, wie es wohl kein anderer Musiker vorzuweisen hat. Und das nicht nur auf musikalischer Ebene, sondern vor allem auch was seine Texte angeht. Nicht ohne Grund ist Bob Dylan der einzige Musiker, der jemals einen Literaturnobelpreis bekommen hat. Seine Texte werden gelesen, beraten, diskutiert, analysiert, auseinandergenommen und immer wieder neu bewertet. Ist doch Bob Dylan auch ein Musiker, der sich immer wieder neu erfindet, musikalisch, aber auch dadurch, dass er seinen Blickwinkel immer wieder ändert. Wir sprechen jetzt mit Heinrich Detering, Literaturwissenschaftler und Dylanianer. Hallo, Herr Detering.
Hallo, Frau Fessmann.
Wann hat das denn mit Ihrer Liebe zu His Bobness eigentlich begonnen? Können Sie das auf den Tag und die Stunde genau sagen?
Aufs Jahr genau jedenfalls. Ich war 15 Jahre alt, als ich im Englischunterricht einen Assistant Teacher aus London bekam. Und weil ich Englisch gern machte und da ganz gut war, gab der mir nach einer Stunde 3 Schallplatten des mir bis dahin unbekannten Dylan mit nach Hause samt Songbook zum Mitlesen und sagte, das könnte was für dich sein. Das war was für mich. Und von diesem Augenblick an änderte sich viel.
Also es war sozusagen nicht Liebe auf den ersten Blick, aber Liebe auf den ersten Ton?
Ja, tatsächlich. Und zwar vor allen Dingen eigentlich deshalb, weil diese 3 Platten sich für mich anhörten, als seien sie von 3 verschiedenen Musikern aufgenommen. 3 verschiedene Stile, 3 verschiedene Stimmen, 3 unterschiedliche Arten, Texte zu machen. Das hat mich umgehauen, muss ich sagen.
Ich habe Sie ja anmoderiert als Dylanianer. Oh mein Gott, schwieriges Wort.
Dylanianer,
aber es gibt, oder Dylanianer, genau. Ja. Und es gibt aber auch Dylanologen. Was ist denn der Unterschied?
Also Dylan, das habe ich in die Welt gebracht, glaube ich, diesen Unterschied, weil ich es leid war, immer als Dylanologe angesprochen zu werden. Das ist ein Wort, das aus der amerikanischen Popkritik kommt und spöttisch gemeint war. Ich glaube, zu Recht. Und das sich auf Leute beziehen sollte, die alles, aber auch alles, was Dylan irgendwie von sich gegeben hat, gleichermaßen genial finden und die alle Konzertdaten auswendig kennen und wissen, wer die zweite Gitarre am 11. Februar 77 gespielt hat. Das bin ich nicht und das will ich auch gar nicht sein. Dylanianer bin ich, wie man Wagnerianer ist. Also da ist schon sehr viel Liebe im Spiel und eine Art lebenslanges Verhältnis. Aber die Kritikfähigkeit oder Distanzfähigkeit ist nicht an die Garderobe gehängt.
Haben Sie ihn eigentlich mal getroffen?
Niemand hat Dylan je getroffen. Also ich glaube, Martin Scorsese, als er einen 4-stündigen Dokumentarfilm über Dylans frühe Jahre gedreht hat, einen tollen Film übrigens, hat während dieser Zeit Dylan nie selber getroffen, sondern die Fragen, die er ihm stellen wollte, an Dylans Manager gegeben und der hat sie ihm dann vor der Kamera gestellt. Ich habe Dylans Bandleader und Bassisten Tony Garnier mal getroffen, vor einem Konzert. Aber an Dylan kommt man nicht ran und ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich wollte. Ich habe an den Platten genug.
Ja, darauf zielte meine Frage. Ne? Manchmal hat man ja die Erfahrung, dass man dann jemand live trifft und feststellt, dass man ganz enttäuscht ist oder eben es nicht ganz so ist, wie man sich das vorgestellt hat.
Also die Dylanianer-Verehrung gilt vielleicht weniger dem Mann als dem, was der Mann tut oder getan hat. Und ich bin vollauf zufrieden und beschäftigt mit den vielen Alben und den Konzertaufnahmen und den Texten, die er geschrieben hat.
Über Dylans Texte, bleiben wir mal dabei, ist ja viel geschrieben und gesagt worden. Was macht denn für Sie seine Faszination aus? Sind das unter anderem die verschiedenen Blickwinkel und Rollen, die er immer wieder einnimmt?
Es gibt ja, da sind wir bei einem dritten Kunstwort, das von dem Namen abgeleitet ist, seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, das Adjektiv Dylanesque, so wie man Kafkaesque sagt. Und jeder, der Dylan ein bisschen kennt, weiß sofort, was damit gemeint ist. Wenn man das umschreiben könnte, vielleicht sowas wie ein Text, der auf Anhieb verständlich zugänglich ist, hat auch damit zu tun, dass Dylan als Songwriter sich ja in sehr traditionellen lyrischen Formen bewegt, mit Reim und Rhythmus und Strophen. Dass aber andererseits schon nach dem ersten Hören klar ist, du wirst das wiederhören müssen und dann möglicherweise ganz andere Winkel und Ecken in diesem Text, in der erzählten Geschichte, in der erzählten Figur entdecken. Etwas, das wie ein Haus, das man kauft und in dem immer noch eine neue Türe zu entdecken ist, zu Zimmern, von denen man gar nicht wusste. Das ist Dylanesque und das ist vielleicht diese spezifische Qualität, die nur seine Songtexte haben.
Wir sprechen weiterhin mit Heinrich Detering, Literaturwissenschaftler. Wir sprechen über Dylan, seine Texte und natürlich auch seine Musik. Letztes Jahr erschien Rough and Rowdy Ways, Bob Dylans erstes Album mit eigenen Songs seit 2012. Darüber reden wir später noch. Davor hat er ja 15 Jahre lang mal was ganz anderes gemacht. Ich zitiere Sie mal aus einem Interview mit dem Deutschlandradio. Dylan hat in den letzten 15 Jahren ein bestimmtes Ethos entwickelt oder weiterentwickelt, das ihn seit seinen Anfängen bestimmt, dass es seine und auch seine Aufgabe sei, die Stimmen der Toten und Vergessenen zu Gehör zu bringen. Da kann man sich auch vielleicht seine Radioshow noch anhören. Die ist ja, eine ganz großartige, sehr vergnügliche Angelegenheit. Also da zitiert er Literarisches, er spielt Songs, er blendet alte Radiospots ein. Ist Bob Dylan auf eine gewisse Art ein Nostalgiker? Also es scheint ihm ja immer so ein bisschen auch um Bewahrung und um Erinnerung zu gehen.
Ja, stimmt. Es gibt in Dylan, glaube ich, einen eminent konservativen Zug. Der Satz, früher war alles besser, den würde er vielleicht etwas komplizierter Dylanesker sagen, aber manchmal scheint er das zu denken. Früher, als es zum Beispiel nur Monoaufnahmen gab, als alles, was im Studio passierte, live und gleichzeitig sein musste, als es keine Overdubs gab, als Spontaneität, Authentizität, Augenblicksmagie das Entscheidende bei einer Songaufnahme waren. Aber die Frage geht ja weiter. Dylan, ich glaube, das, was Dylan sein Ich nennt oder das, dem er diesen Fantasienamen Bob Dylan gegeben hat, ist eigentlich ein Wesen, das sich aus Stimmen sehr unterschiedlicher Epochen und Kulturen zusammensetzt. Das ist von Anfang an bei ihm so gewesen, vom ersten Album des Milchgesichts Dylan an, bis immer raffinierter werden in die letzten Alben hinein. Es fehlte ihm zuletzt noch, glaube ich, die ganze Tradition der Sinatra Big Band Swing Musik des amerikanischen Songbook. Und deshalb hat er dann diese drei erstaunlichen, finde ich, Sinatra Variationsplatten aufgenommen. Aber das schließt auch ein, dass er sich mit antiker Literatur und mit Kinderreimen und mit Balladen aus der irischen Tradition und mit Shakespeare beschäftigt. Das alles sind für ihn vielleicht nicht zuerst Zitate, sondern lauter Fäden, die in sein eigenes Gewebe eingehen.
Sie haben gerade Shakespeare schon erwähnt. Er hat es ja oft gesagt, ne, dass er eine besondere Liebe hat zu Shakespeare. Wie drückt die sich aus?
Tja, auf unterschiedliche Weise. Sicher nicht nur auf die Weise, dass er auch Shakespeare-Stücke zu Wort kommen lässt. In seinen Songs, vor allen Dingen der letzten Jahrzehnte, singen ja immer sehr viele unterschiedliche Texte und Stimmen mit. Sondern auch darin, dass er zum Beispiel vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt hat, er habe immer den Wunsch gehabt, eine Ballade zu schreiben, die Shakespeare'schen Tragödienatem atmete. Und das ist ihm auf Tempest 2012 zum Beispiel, glaube ich, ganz gut gelungen in Songs, in denen unter Umständen kein einziges Shakespeare-Zitat vorkommt. Aber das ist dann oft eher ein Stoff, der, sagen wir, aus einem Mafia-Film von Scorsese stammen könnte, der aber so behandelt wird, als habe man es mit Shakespeare Königsdramen oder mit vor-Shakespeare'schen englischen Mystery Plays oder solchen Stücken zu tun. Er möchte es gerne so archaisch haben, auch wenn es um ganz moderne, zeitgenössische Stoffe geht.
Letztes Jahr erschien Rough and Rowdy Ways, Bob Dylans erstes Album mit eigenen Songs seit 2012. Mhm. Lassen Sie uns kurz darüber noch reden. Was ist anders an diesem letzten Album?
Also für mich war die größte Verblüffung, als ich es zuerst hörte, die Frische, die spielerische Leichtigkeit, das Jugendliche irgendwie, also bis in die Art des Singens hinein. Tempest, sein letztes eigenes, also mit eigenen Songs gefülltes Album 2012, war krass, rau, knackend, widerspenstig, spröde. Und jetzt Rough and Rowdy Ways ist ein Album, das lebensvoll, liebevoll musiziert ist, ziemlich fehlerlos musiziert, auch mit viel Aufmerksamkeit für das Studio aufgenommen. Jeder Song könnte ein eigenes Album ergeben, also ein großer Reichtum an Ausdrucksformen, gleichzeitig aber eben immer diese Leichtigkeit, diese Spielfreude, die an alles denken lässt, aber nicht an einen Mann in seinem 80. Lebensjahr.
Na, ich hatte das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so sein Universum von der Bibel bis zur Populärkultur. Da ist irgendwie sozusagen alles drin auf diesem Album, oder?
Ja, das ist natürlich auch auffällig. Aber ich wollte ja gerade den ersten Höreindruck schildern. Das hat vielleicht eher mit der Stimme und dem Sound des Albums zu tun. In den Texten hat man das Gefühl, dass es sogar eher eine Art Abschiedsgeste gibt. Er lässt noch einmal alles vorbei paradieren, was eben jedenfalls in den letzten Jahrzehnten lieb und teuer gewesen ist. Angefangen vom Titel, der aus einem Song von Jimmy Rogers, einem seiner Country-Pionierhelden, stammt. Es ist eigentlich alles da, was man bei Dylan zu entdecken hatte, und es ist wie immer nicht deshalb da, weil wir Dylanianer was zu entdecken haben sollen. Es ist ja keine Dechiffriermaschine, die da in Gang gesetzt werden soll, sondern es ist da als eine Liebeserklärung eigentlich an die verschiedenen Stimmen, Traditionen, denen er sich selber verdankt.
Bob Dylan und seine Texte oder auch Bob Dylan und sein literarisches Gesamtwerk. Vielen Dank, Heinrich Detering.
Danke Ihnen, Frau Fessmann.